Seid ihr bereit? Tauchen wir ein in das Wort Gottes, in die Gegenwart Gottes. Vater, wir danken dir für den neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du uns jeden Sonntag frisches Manna gibst. Danke, dass du uns versorgst an Geist, Seele und Leib. Danke, dass es uns wohl ergeht, dass du mit uns bist, dass du gute Dinge in unserem Leben tust, dass wir einen Gott, der hat, der Wunder haben in unserem Leben. Danke, dass wir Wunder erleben, immer wieder aufs Neue. Danke, dass du kein stummer Götze bist aus Holz, Stein oder Gold, sondern dass du der lebendige Gott bist, der in unserem Leben wirkt, durch unser Leben wirkt. Und danke, Herr, dass wir mit dir vorwärts gehen dürfen, nicht rückwärts. Halleluja. Amen. Ja, vorwärts gehen wir. Ich wollte euch noch sagen, für die, die mit bei Lydia waren, dass es ein ganz toller Nachmittag war. Also wir haben es richtig genossen. Ich habe es genossen, es war eine tolle Gemeinschaft. Ich habe es genossen, dass ihr euch alle geöffnet habt, die ihr da wart. Und ein bisschen aus eurem Leben erzählt habt, was alles bei euch passiert. Das war richtig ermutigend. Und ich glaube, da passiert einiges in unserem Leben, oder? Auch in eurem Leben. Vor ein paar Sonntagen habe ich euch gesagt, dass da eine Evangelisation in der Nähe vom Bodensee ist. Könnt ihr euch erinnern? Und habe ich gesagt, ich glaube nicht mehr an den alten Käse von früher. Aber wenn sich's ändert und es erfolgreich war, stehe ich hier hin und sage es. Amen. Und das mache ich jetzt. Denn es war erfolgreich. Ich habe gestern mit jemandem telefoniert, der da mitgearbeitet hat, weil mich's interessiert hat. Und Gott hat mir vorhin noch eine Offenbarung dazu gegeben. Und das hieß Knights of Hope. Und das war in Schwenningen am Flugplatz. Die Presse natürlich wieder negativ, wie immer. Aber das macht nichts. Wir wissen nur, dass wir richtig sind. Und dort haben 1200 Leute haben ihr Leben Jesus gegeben. Haben den Zettel ausgefüllt für die Nacharbeit. Es sind 50 Gemeinden, die sich zusammengetan haben. 50 Gemeinden, also das ist schon der Hammer. Das muss ich echt lobend erwähnen, weil das eine Ausnahmesituation für Deutschland ist. Hier macht ja jeder seinen eigenen Käse. Eine blinde Frau ist geheilt worden, kann wieder sehen. Eine Taube ist geheilt worden, hört wieder. Schultern, Knie, Füße, alles Mögliche wurde geheilt. Also Gott hat da mächtig, mächtig gewirkt. Und dann ist mir was klar geworden. Wir in Deutschland, die Deutschen, sind ein stolzes, fett gewordenes Volk geworden. Fußball und Schweinebraten, was anderes interessiert dieses Volk nicht mehr. Sie haben Gott verlassen, Gott interessiert nicht mehr. Und wenn du irgendwann gesagt hast, du bist Christ, bist du viel ausgelacht worden. Ich habe festgestellt, seit Corona lacht komischerweise keiner mehr über meinen Glauben. Das ist echt interessant. Und Gott ist echt im Konflikt zwischen, ich segne Leute und sie laufen weg und ich mache ihr Leben schwierig und sie schreien nach mir. Aber gerade merke ich das, was passiert in Deutschland. Den Leuten brechen alle Sicherheiten weg. Egal, ob ich mit Nachbarn rede, mit ehemaligen Arbeitskollegen und so weiter. Alle stehen da und wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Keiner will mehr ein Haus bauen. Keiner will mehr investieren. Keiner weiß mehr, wie es weitergeht. Keiner bestellt ein neues Auto, weil man ja nicht weiß und so weiter und so fort. Aber und dann ist mir heute Morgen ist mir so klar geworden, ja, es passiert was in Deutschland. Ich glaube nicht, dass der Großteil sich errettet, aber ich glaube, Gott bewegt den ganzen Dreck dieser Welt, um die Goldnuggets zu finden. Amen. Manchmal ist es wahnsinnig viel Arbeit für so Goldschürfer, die tun Tonnen an Gestein bewegen, um so kleine Goldnuggets zu finden. Manchmal sind es nur so kleine Goldflakes, wie Sandkörner. Und dasselbe macht Gott. Gott bewegt ganz viel, er macht ganz viel. Und die Leute, bis vor ein paar Jahren, da ist nicht viel passiert. Aber jetzt merke ich, passiert was in Deutschland. Die Leute fragen wieder nach Gott. Die fragen, gibt's noch irgendeine Sicherheit? Und es ist gut so. Ich freue mich darauf. Du auch? Und da habe ich echt Hoffnung. Und ja, so sind einige Dinge, die passieren, wo wir auch Gott fragen dürfen, was passiert denn? Wisst ihr, wir sind ein gottloses Volk geworden. In Deutschland ist weniger als 2% sind gläubig. Von den Christen, weniger als 2%. Ich rede nicht von den Namenschristen, sondern da gab es eine Studie, wo man gefragt hat, was ist ein Gläubiger? Und da hat man gesagt, jemand, der regelmäßig in den Gottesdienst geht, der daran glaubt, der das lebt. Und dann kam man auf weniger als 2% in Deutschland. Und dann ist mir eines klar geworden, wir sind richtig aus einem religiösen Land sind wir ein gottloses Land geworden. Wenn man es rein menschlich sieht, kann es einem traurig machen. Wenn man aber mit Gottes Augen sieht, dann wird einem klar, weil mir ist eines bewusst geworden, ich arbeite am liebsten mit Leuten, die aus der Welt kommen. Richtig voll aus der Welt, die sind am einfachsten. Ob das ein Rocker war, eine Prostituierte oder ein Dieb oder ein Lügner, die nehmen alles an, was ich sage und die setzen es um. Den meisten Ärger und die schlimmsten, herausforderndsten Leute sind die Religiösen, die zu Jesus kommen oder irgendwie sich bekehren. Weil es sind wie die, die vorher schwarz gefahren sind. Wenn die zum Fahrlehrer kommen, hat der Fahrlehrer viel mehr Arbeit mit denen, weil der kann nicht bei Null anfangen. Er muss auch erst mal auf Null kommen. Er muss ihnen erst mal alles abgewöhnen, was sie sich antrainiert haben. Und so ist es für Gott auch. Religiöse Leute, die haben immer ein Bild, wie die Dinge sein müssen. Die wissen, wie du sein musst, die wissen, wie du reden musst, die wissen, wie du aussehen musst, die wissen, wie du dein Glauben leben musst. Aber selber, schwierig. Strafe Gottes, die reden immer von der Strafe Gottes. Ja, immer für die anderen, nicht für sie. Und das ist in jeder Religion dasselbe, ob im Islam, im Christentum oder sonst wo. Aber mir ist so klar geworden heute Morgen, wo ich gedacht habe, Herr, du bist so gut. Was macht denn Gott gerade? Er bringt die ganze Religion raus aus Deutschland. Die Kirchen sind leer und das ist gut so. Die Religion stirbt in diesem Land, die ist gestorben und die wird noch weiter sterben, das ist gut so. Und dann kann Gott neu anfangen mit einer Erweckung hier. Amen. Mit Luther ist was passiert. Luther hat die Welt erschüttert. Und ich glaube, das wird wieder passieren. Vielleicht nicht im Riesenstil, aber ich denke schon, einige Millionen werden sich bekehren. Davon bin ich überzeugt. Die letzte Ernte ist weiß. Jesus sagt, seht euch die Felder an, die sind weiß. Das gilt bis heute. Bete, dass der Vater Schnitt an die Ernte sendet. Wir beten immer, dass die Leute sich bekehren. Die bekehren sich, wenn der Geist Gottes da ist. Und er ist da. Aber die Schnitter müssen rein. Amen. Und zwar habe ich gedacht, wow, das war richtig erfolgreich. Wieder erwarten. Und da sehe ich, wow, es ist etwas passiert, was mir bisher nicht bewusst war. Die Leute fragen wieder nach Gott. Wenn du vorher eine Veranstaltung gemacht hast, kamen eh nur Christen. Oder die es kritisieren wollten. Aber die wirklich, die du erreichen wolltest, die kamen selten. Aber Gott ist gut, oder? Gott hat seinen Plan. Und ja, vieles, was passiert ist, führt zum Ziel. Bärbel und ich haben so ein kleines Büchlein. Ich möchte, dass Bärbel mal euch ein paar Sachen vorliest von Leuten, die hier in die Gemeinde kommen. Heute sind wir ja nicht viele, weil einige im Urlaub sind und einige unterwegs sind. Und Nico und Vanessa waren auf einer Hochzeit. Ich weiß nicht, ob du es erzählt. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir sind da, Gott ist da. Bärbel liest mal ein paar Sachen vor. Müsst ihr mal hören, was bei Leuten passiert. Müsst ihr mal zuhören. Ich habe echt gedacht, das muss man alles mal aufschreiben, weil das ist so viel.
Also da schrieb jemand, ich habe den Weg zum Vater gefunden und ihn als meinen Papa erkannt, kennengelernt und lieben gelernt. Ich traue mich, zu Papa zu beten und ich habe keine Angst mehr vor ihm. Oder schreibt jemand, ich habe Jesus besser, tiefer und intensiver kennen und lieben gelernt. Ich weiß jetzt, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich zu Papa bete, sondern habe verstanden, dass Jesus dem Vater Familie bringt und als mein Bruder der Weg zum Vater ist. Ich habe den Heiligen Geist als meinen treuesten und besten Freund entdeckt und verstehe, wer er ist und was er tut. Ich habe ihn als die dritte Person der Dreieinigkeit kennengelernt und tiefes Vertrauen zu ihm entwickelt. Oder schreibt jemand, ich habe verstanden, dass ich ein Sohn bin, ein Sohn des Allerhöchsten. Ich kenne mein Erbe und meine Identität. Oder ich habe keine Angst mehr vor Satan und ich weiß immer mehr, wie ich in meiner Autorität wandeln kann und lebe diese Autorität täglich aus. Ich kenne nun meine Gegner immer besser und durch die Lehre, Gebete und den Austausch mit und in der Church und lebe ich ein siegreiches Leben in der Autorität als Kind Gottes. Yes. Oder schreibt jemand, Menschenfurcht in mir ist weg. Ganz wichtiges Thema. Oder ich bin frei von Religion. Ich höre auf den Heiligen Geist, seine Weisheit, Liebe und Führung. Alle Traditionen, Gesetzlichkeiten, kalendarische Pflichten sind mir ein Gräuel und werden von mir gemieden, so gut es in Weisheit mit der Familie vereinbar ist. Den Gefallen tue ich dem Teufel nicht, durch Sturheit von mir, dadurch ein offenes Fenster zu machen. Oder jemand schreibt, ich lasse keine Verdammnis mehr zu, denn heute weiß ich, dass es für mich in Christus keine Verdammnis gibt. Wenn mein Herzlein mich verdammen will, nehme ich es unter den Gehorsam des Geistes. Oder ich herrsche an Christi Statt. Und ich weiß nun, was es bedeutet, im Geist zu leben oder aus dem Geist geborene Entscheidungen zu treffen. Ich kann Geist und Seele immer öfter und besser unterscheiden und weiß, meine Seele in Zug zu nehmen, wie anstrengend und erleichternd zugleich. Aber es lohnt sich immer. Dann schreibt jemand, ich vergebe. Vergebung ist zu meinem Lebensstil geworden und fest integriert. Mal geht's schnell, mal dauert der Prozess länger, aber mit Christus geht es immer. Das ist auch sehr wichtig, wenn wir mal selber scheitern, zu wissen, wir brauchen nur Gott um Hilfe bitten, Christus um Hilfe bitten, dann funktioniert's. In meinem Herzen verstehe ich heute, ich bin frei. Freiheit ist mein Erbe in Christus. Bin ich frei von Schuld, Scham, Sünde, Gedanken, Tod, Satan, Spielchen, Seelenkram, Krankheit. Der Sohn hat mich frei gemacht, also bin ich frei.
Amen.
Oder ich lasse meine Gesundheit nicht mehr nehmen. Jesus trug meine Schmerzen und Krankheiten, auf dass ich Frieden habe. All meine Gebrechen und Krankheiten sind geheilt. Alles ist vollbracht und Gesundheit gehört mir. Das lasse ich mir nicht mehr nehmen und beiß fest zu wie ein Pitbull. So wie Christus ist oben zur Rechten des Vaters, so bin ich in dieser Welt. Krankheit und Schmerz ist illegal. Gut zugehört, gell?
Alles Predigten, die hier waren.
Ja. Ich habe verstanden, wie man Lobpreis macht und was Lobpreis macht. Heute wackelt die Bude, wenn ich Lobpreis mache, weil ich weiß, dass ich mit vollem Herzen trauen, dass ich mich mit vollem Herzen trauen darf. Ich erkenne Lügen immer besser und schneller, weil ich die Wahrheit immer mehr und besser kenne. Oder ich habe gelernt, mich zu entscheiden, weil ich weiß, alles ist eine Entscheidung entfernt. Haben wir auch schon oft gehört, gell? Ist gut, wenn man die Dinge umsetzt. Oder schreibt jemand, ich habe begriffen, was gerecht sein heißt und dass ich niemals gerechter sein werde, als ich heute bin. Ich bin ein Gerechter, der ab und zu sündigt. Kein Sünder, der ab und zu gerecht wird. Gell, Martin? Den Spruch hast du auch gut gelernt. Ich kann im guten Kampf des Glaubens immer besser die Ursache bzw. den Brandherd ausfindig machen. Durch das Wissen und die Offenbarungen über Emotionen, Gedanken, Waisenkind, Seele, Joch und Herz kann ich immer schneller und leichter herrschen im Geist und entsprechend handeln. Oder ich trenne mich und meine Kinder von Erblasten oder Vorfahrenschuld mit dem Schwert des Geistes. Dann schreibt jemand, ich habe verinnerlicht, dass Gott gut ist und treu. Oder ich weiß, Papa hat immer einen guten Plan. Er verlässt oder versäumt mich nie. Dann durch das Vertrauen auf den Heiligen Geist bin ich flexibler geworden. Und dann schreibt auch jemand, meine Ehe ist friedlicher, mit mehr Weisheit, Respekt und Liebe, denn ich habe gelernt, für meinen Mann zu beten. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass Scheidung keine Option ist und ich den besten Mann habe. Papa stellt sich dazu, sein Segen ist da. Und dann schreibt jemand, ich kann tatsächlich immer öfter meinen Mund halten und kämpfe meine Kämpfe auf den Knien. Das ist auch sehr viel Weisheit, wenn man das erkennt, dass man nicht immer mit der Brechstange vorgeht. Oder ich habe gelernt, Jesus zu suchen, vor Gott zu knien und vor dem Feind zu kämpfen. Das sind die richtigen Prioritäten zu setzen. Wann ist es angesagt, einfach nur ruhig zu sein und wann eben nicht den Mund zu halten? Viele machen es umgekehrt. Sie jammern vor Gott und vor dem Feind sind sie ruhig. Oder ich habe das Abendmahl besser verstanden. Durch die Aufnahmen im Internet konnte ich hier zu Hause wachsen. Früher war mir nicht klar, dass das für den neuen Bund in Jesu Blut steht. Dann schreibt jemand, ich habe gelernt, mit Agape zu lieben. Oder ich habe gelernt, zu beten. Und beten heißt, beim Papa zu sein. Eigentlich anders wie das, was man sonst denkt, immer irgendwas nur runter zu plappern. Denn der Papa wünscht sich, dass wir einfach nur auf seinen Schoß kommen.
Amen. Ist das gut? Ich habe gedacht, ich tue euch das nicht vorenthalten, weil es einfach sehr ermutigt. Ihr müsst euch das vorstellen wie Früchte, die an unserem Gemeindebaum hängen, die dort wachsen. Das sind Früchte aus der Gemeinde, Früchte aus dem, was hier läuft. So wie ihr Teil habt, habe ich auch Teil. Wisst ihr, eine Armee ist ohne General nichts und der General ist ohne die Armee nichts. So, wir ergänzen uns, wir gehen miteinander vorwärts, oder? Ich staune immer über Gottes Weisheit und Gottes Liebe zu uns. Wir haben vor ein paar Tagen gelesen, der Heilige Geist weiß alles und er sagt uns was Zukünftiges. Könnt ihr euch erinnern? Gestern bin ich mit Bärbel Motorradfahren gewesen und wenn ich da mit meiner Harley durch den Odenwald fahre und Bärbel mit ihrem Motorrad hinterher, dann genieße ich die Landschaft. Ich halte öfters an bei einem Aussichtspunkt oder im Wald, wenn es nach Blumen oder Wald riecht. Ich genieße die Fahrt, ich genieße die Natur und in dem Fahren, ich fahre selten schneller wie 100 km/h. Und dann kommen die ganzen Heizer an, miau, miau, miau. Und der größte Spaß, den die haben, ist mit Vollgas an mir vorbei und ich verjag mich auf meinem Motorrad und fall fast runter. Und ich denke mir mal, Mann. Und gestern waren wieder einige so Verrückte unterwegs. Es ist schon relativ wenig geworden, wahrscheinlich jetzt durch die Spritpreise. Aber fahren immer noch einige rum. Und ich habe gestern ein Erlebnis gehabt, das war echt der Oberhammer. Und zwar sind wir eine Bergstrecke gefahren, eine schmale Straße, beliebte Motorradstrecke im Odenwald. Und da kam von hinten am Ortsausgang kamen zwei Motorräder an. Ich habe die nicht kommen sehen. Plötzlich waren die hinter uns, haben fast Bärbel weggeschoben. Das lieben die auch und das liebe ich auch, weil dann werde ich aggro. Brauche ich viel Gnade. Und da sehe ich, wie so ein junger Typ an uns vorbeifährt auf seinem Naked Bike und hinten dran eine Frau mit ihrem Naked Bike. Beide relativ neue Motorräder. Und ich dachte so, er fährt wie der König, macht da so der Herrmann auf seinem Motorrad, so ich bin der Coolste, ich hab's drauf und sie fuhr so ganz unsicher hinterher. Dann habe ich mir noch gedacht, oi, oi, das ist bestimmt ein Pärchen, die sind nicht lang zusammen und er hat sie bestimmt gezwungen zum Motorradfahren. Weil so sah das aus. Die hatte auch keine Motorradklamotten an, normale Jeanshose und so und ich dachte, nja. Naja, keine 5 Sekunden drauf, sagt der Heilige Geist zu mir, in der nächsten Kurve werden die beiden liegen. Sage ich, Herr, warst du das? Ja, Thomas, ich sage dir, in der nächsten Kurve werden die beiden liegen. Ich habe nochmal gefragt, der Herr sagt es nochmal zu mir. In der nächsten Kurve wirst du sehen, Thomas, da liegen die. Und ich wollte Bärbel sagen, stell dir vor, was der Heilige Geist mir gerade gesagt hat. Aber ich konnte nirgends anhalten, weil es eine schmale Straße ist, Kurve und ist gefährlich. Dann bin ich weitergefahren, da geht eine große Linkskurve runter und dann kommt eine ganz scharfe Rechtskurve. Und was steht da? Ein Polizist mit Kelle. Ein Motorrad liegt auf der Straße, das andere im Graben drin, sind die beiden, ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber die hat's voll zerlegt. Die Brocken lagen auf der Straße und der Polizist hat uns angehalten, dann haben sie den Typ gerade von der Straße getragen und dann sage ich zu dem Polizist, ob sie mir das jetzt glauben oder nicht, aber ich habe das jetzt erwartet. Was haben sie? Sag ich, ja. Es war, und in der Kurve ist ein Parkplatz und genau bei dem Parkplatz war eine Motorradkontrolle. Was, ob die dem hinten rein ist beim Bremsen oder ob da ein Gegenverkehr reingeknallt ist. Ich habe es nicht gesehen. Ich wollte noch gucken. Dann hat er zu mir gesagt, Polizist, ich soll weiterfahren. Und dann sind wir weitergefahren. Dachte ich, Herr, du bist so gut. Amen. Weil ich war langsam. Ich bin ganz langsam runtergefahren, weil ich damit gerechnet habe. Ich habe mir noch unterwegs überlegt. Das war keine 30 Sekunden danach. Habe ich noch gedacht, was mache ich denn jetzt, Mensch? Erste Hilfe leisten, oh je. Und das und oh, gar keine Lust zu. Und dann ist mir so einiges bewusst geworden. So, ich gehe durchs Leben, wie ich Motorrad fahre. Ich genieße es, ich bin dankbar, Gott fährt bei mir mit. Ich fahre nicht voraus und mache den Herrmann vor Barbara und zeige ihr, wie toll ich fahren kann. Und sie fährt unsicher hinterher, so wie die beiden. Ich zwinge sie zu nichts. Ich genieße die Fahrt, ich genieße die Landschaft. Und da ist mir so klar geworden, es gibt so manche Motorradfahrer, die fahren Motorrad, wie sie durchs Leben gehen. Drauf, am besten 200 PS, ich bin der Schnellste, der Größte, der Beste, der Tollste und ich nehme die Kurve in 10 Sekunden. Versteht ihr, was ich meine? Sie fahren durchs Leben mit Vollgas, sie können nichts genießen, sie haben ständig Adrenalinschübe, ständig Herzklopfen, ständig die Kurve am Limit nehmen. Mir kam auch einer entgegen, in einer anderen Kurve. Und wenn man Motorrad fährt, fährt man möglichst in der Mitte der Straße, also in deiner Spur, dass wenn du dich rüberlehnst, bist du noch auf deiner Spur. Aber es gibt so viele Idioten, ich nenne sie immer Organspender, die fahren auf dem Mittelstrich und beugen sich in die Gegenfahrbahn. Ich konnte gerade noch so einen kleinen Rechtsschwenk machen, dass der Platz hat. Sonst wäre man vielleicht mit seinem Helm irgendwo an mir dagegen. Denke ich, so, kann man so blöd sein? Wie fahren die alle? Wie wenn es keinen Morgen gibt. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist so sinnbildlich für ihr ganzes Leben. Die sind so getrieben. Mein Nachbar fährt auch eine Z1000, eine Kawa, eine Rennmaschine. Thomas, wann fahren wir zusammen? Sag ich gar nicht. Ja, warum nicht? Willst du nicht mit mir fahren? Sei, nee. Ja, warum nicht? Kannst du mich nicht leiden? Sei, hat mit dir nichts zu tun. So wie ich fahre, fährst du nicht. Ich fahre einen Traktor und du oder einen Jeep und du fährst einen Porsche. Ich fahre mit 80 durch den Odenwald. Das ist für dich stinklangweilig. Da drehst du durch auf deiner Maschine. Aber für mich ist es Genuss. Für mich ist es Erholung. Und so denke ich, so ist es oft im Leben. Wie fahren Menschen durchs Leben? An der nächsten Kurve macht's bumm und es könnte alles vorbei sein. Ruckzuck. Und dann, bist du dann der tolle Fahrer? Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Kreuze, ich nenne es ja immer Altäre, mittlerweile im Odenwald an jeder Kurve stehen. Dann sind so Kuscheltiere dabei, ein Kerzchen, dann ein Bild vom Sohnemann. Und dann, du siehst, die Mutti kommt einmal am Tag, brennt das Kerzchen an. Ich kann den Schmerz der Leute verstehen. Ich kann verstehen, dass das, ne, aber es ist zu spät dann. Vorher mit Weisheit, vorher drüber nachdenken, vorher mal. Und Bärbel sagt dann, warum hat denn das der Heilige Geist dir gezeigt? Das heißt, weiß ich nicht. Ich kann mir nur erklären, wann er mich lieb hat. Zwei ihrer Onkels habe ich selber erlebt, habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Wo wir an der Familienfeier sitzen, der Heilige Geist sagt, heute siehst du ihn zum letzten Mal. Die Woche drauf ist er gestorben, mittwochs. Zwei ihrer Onkels war das so. Der eine zwei Jahre danach. Das sind für mich auch komische Sachen. Aber ich weiß, mein Gott ist gut. Amen. Er sagt uns, was zukünftig ist. Und ich weiß, Gott geht mit uns vorwärts. Das kannst du auch nicht jedem erzählen. Manche sagen, ja, der spinnt, der hat sich eingebildet oder was weiß ich. Das ist mir egal, was andere sagen. Ich weiß, was ich weiß. Und darum geht's. Amen. In Johannes 8, Vers 43, da sagt Jesus einen bemerkenswerten Satz in Luther. Hier heißt es, warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Jesus redet mit Leuten und sagt, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Hast du auch schon mal so erlebt, wo du mit Menschen redest, so mit zum Heizer, wenn du dem sagen würdest, hey, warum raschen so? Mach doch mal langsam, slow down. Das ist für ihn kein Motorradfahren. Er versteht deine Sprache nicht, weil sein Betriebssystem, seine Software eine andere ist. Was für ihn Motorradfahren ist, ist nicht für mich Motorradfahren. Und was für mich Motorradfahren ist, ist nicht für ihn Motorradfahren. Und hier ist es dasselbe. Jesus sagt, warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Und er sagt dann noch eine Ergänzung dazu. Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Warum können sie sein Wort nicht hören? Nicht, weil sie taub sind. Sie hören ihn gut reden. Aber das, was er sagt, ist nicht kompatibel mit ihrer Software, mit ihrer Einstellung, mit ihrer Gesinnung, mit ihrem Charakter. Denn so wie ein Mensch ist, so denkt er und so spricht er. Und wie ist ein Mensch, wo ist er, wie er ist? Im Herzen. Ein Barmherziger wird barmherzige Sachen reden, ein Böser wird böse Dinge reden. Und Jesus redet hier mit Leuten, wir schauen sie gleich noch näher an, und sie verstehen seine Sprache nicht. Erleben wir das heute noch ab und zu? Viele verstehen es nicht. Was, du gehst jeden Sonntag in Gottesdienst? Halleluja, ja, hier tanke ich, hier begegne ich Gott. Hier kriege ich Antworten, hier wird mein Leben geformt und gebaut. Ja, da gehe ich lieber an Baggersee. Ja, mach das. Montagmorgen, wenn die Not kommt, dann erinnere dich an deinen Baggersee. Der wird dich trösten. Oder du hast Gott und du weißt, Gott wird mich nie verlassen noch versäumen. Und so ist es nun mal. Du kannst nicht trainieren und nicht trainieren und sagen, jo, wir sind beide gleich fit. Das geht nicht. Entweder bist du trainiert oder nicht trainiert. Im Geist ist es dasselbe. Die, die trainiert sind, die haben keine Angst vor Dingen, weil sie trainiert sind. Und das ist das Problem, was viele haben, auch viele Gemeinden. Sie trainieren die Leute nicht auf das, was kommt. Eine Armee, man trainiert die. Im Krieg ist es zu spät, das kann ich euch schon mal vorab sagen. Im Frieden. Da, wo Frieden ist, wo jeder sagt, oh, ich lege mich heute an den Strand, ich mache heute Siesta. Da sind andere am Spitzen und am Robben und am Trainieren und am Krabbeln und am Zerlegen, Putzen, Zusammenbauen. Warum? Dass, wenn es losgeht, sind sie trainiert. In der Ukraine sterben jeden Tag 750 Ukrainer, werden verheizt, jeden Tag. Da sind viele dabei, die haben einen Tag zuvor eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt bekommen. Hier, jetzt spielt Soldat. Viel Spaß. Funktioniert es, wir sehen's. Das predige ich ja schon jahrelang. Jetzt könnt ihr es live beobachten. Gibt hunderte Videos, wo ihr zuguckt. Wo sie sich selber in die Luft jagen mit der Panzerfaust, falsch bedient, bumm, explodiert in der Hand. Ja, habe ich nicht immer gesagt, man sieht's live. Warum kommt es so? Weil sie nicht trainieren. Und auch Jesus sagt ihr, warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Weil ihr Herz anders programmiert ist. Wir schauen uns das mal an. Wir lesen mal ab Vers 30. Also das sagt, glauben viele an ihn, weiter. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wenn ihr bleiben werdet an seinem Wort, seht ihr das wieder? Nicht Herkunft, nicht Erziehung, nicht Bildung. Wenn ihr bleiben werdet, was? An meinem Wort. Ist völlig losgelöst von allem Menschlichen, sondern nur das Wort Gottes zählt. Weiter, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Weiter. Da antworteten sie ihm. Das ist interessant. Er sagt, durch mein Wort werdet ihr erkennen die Wahrheit und die Wahrheit wird was? Euch frei machen. Sie kapieren nicht, was er sagt, weil sie denken, ich bin doch frei. Das erlebst du oft mit Menschen, wenn du ihnen sagst, du, ohne Jesus bist du verloren, du gehst in die Hölle. Nee, ich habe noch keinen umgebracht, ich bin ein guter Mensch. Verrückt, wer alles denkt, er kommt in den Himmel. Die Hells Angels denken, sie kommen in den Himmel. In jeder Todesanzeige, see you in heaven, denke ich, hier heißt doch Höllenengel und nicht Himmelsengel. Stimmt da was im Denken nicht? Und so triffst du ständig auf Leute, überall Mörder. Ich habe neulich einen Bericht gesehen über Mafia-Familie. Da haben sie den Obersten abgeknallt, die andere Mafia-Gang. Und dann, oh, waren sie alle im Friedhof, aber geweint für den großen Papa. Guckt der jetzt von oben runter? Nee, der guckt nicht von oben runter. Der guckt nach oben, aber nicht von oben runter. Es ist unfassbar, wie die Leute denken, sie kommen in den Himmel. Die Botschaft aus der Bibel ist ganz klar, jeder Mensch geht automatisch in die Hölle, nicht in den Himmel. Religion sagt dir, lass dich als Baby taufen, piep, 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 alles gut. Der liebe Gott, das haben wir letzte Woche geklärt, den gibt's nicht. Gott ist Liebe, aber den lieben Gott gibt's nicht in der Bibel. Der wird schon auch zudrücken, so schlimm warst du ja nicht. Nein, jeder Mensch ist von Geburt an verloren. Und nur durch die Bekehrung, durch das Annehmen des Opfers von Jesus am Kreuz wirst du errettet, wenn du Buße tust, wenn du umkehrst. Und Jesus redet hier mit Leuten, die seine Sprache nicht verstehen. Da antworten sie ihm. Jetzt berufen sie sich auf ihre Herkunft. Das ist interessant. Das ist in unserer deutschen westlichen Kultur nicht etwas, was wir groß verstehen. Wir Deutschen sowieso nicht. Wir schämen uns unserer 12 Jahre. Wir haben eine lange Geschichte. Eine über 1000-jährige Geschichte in Deutschland. Aber die 12 Jahre, die beschmutzen alles. Wenn du irgendwie im Deutschen, der will nicht, verstehe ich auch irgendwo, aber auch irgendwo nicht. Aber hier, die Juden, die haben sich total auf ihre Abstammung berufen. Hey, wir sind Abrahams Kinder. Das ist heftig. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemanden Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Interessant, gell? So viele Leute, die reich sind, und vor allem in Deutschland, je reicher jemand ist, desto weniger braucht er Gott. Das Einzige, wo die zum Nachdenken kommen, ist, wenn sie krank werden. Und der Herr Chefarzt in der Heidelberger Uniklinik ihnen auch nicht mehr helfen kann. Weil da bleiben sie bis zum Schluss. Chemo 1, Chemo 2, Chemo 3. Und dann sagt der Arzt, nichts hat geholfen, sie haben noch 14 Tage. Dann auf einmal fragen sie, gibt's einen Gott? Vor 25 Jahren habe ich mit einem Pastor hier aus Heidelberg geredet. Da habe ich mit Heidelberg nichts am Hut gehabt. Es war eine fremde Stadt für mich. War ich alle 10 Jahre mal in Heidelberg oder so. Und da sagt er zu mir, zum damaligen Zeitpunkt sagt er zu mir, ich habe mit über 100 Männern gebetet, vom Topmanager bis zum Kleinen, die auf dem Sterbebett lagen. Der macht so Hospiz haben, wo die da im Sterben liegen. Sagt er, Thomas, keiner von den 100 hat zu mir gesagt, hätte ich nur mehr gearbeitet, hätte ich nur mehr dies, hätte ich nur mehr. Alle ohne Ausnahmen. Und das habe ich mir damals wirklich ein Tattoo auf mein Herz gemacht. Keiner von denen hat es so gesagt, sondern ich war Topmanager. Ich habe 30.000 im Monat verdient. Ich war an keinem Kindergeburtstag da. Ich war an keinem Weihnachten da. Ich habe alles verpasst. Und jetzt liege ich im Sterben. Für nichts und wieder nichts. Und so hat er mal reihum, hat er mir Männer erzählt und noch einen, bis mir wirklich auch schon die Tränen im Gesicht standen. Und da sagte er, die meisten sind wirklich jämmerlich verreckt. Mit dem Wissen, auf alles, was sie gebaut haben, war Holz, Heu und Stroh. Richtig? Und das habe ich damals mir als junger Mann, habe ich mir das auf mein Herz geschrieben, habe gesagt, das passiert mir nicht. Und ich habe euch das ja erzählt, wo ich hätte als Wachmann nach Saudi-Arabien können, $15.000 im Monat verdienen, vor 25 Jahren, das war ein Haufen Geld. Ein Jahr, zwei Jahre durchziehen und dann hättest du ein Haus bezahlt gehabt. Und der Heilige Geist sagt zu mir, Thomas, tu es nicht, das wird deine Ehe kosten. Und ich sage, was nützt mir ein Haus, wenn meine Frau weg ist? Was nützt mir das Haus? Für wen brauche ich das Haus? Wisst ihr, und das sind so Dinge, die sind wichtig für uns, wie wir unser Leben bauen. Auf was setzen wir unsere Hoffnung? Auf was bauen wir unser Leben? Und hören wir zu, wenn der Herr redet? Oder ist unser Herz dicht? Wenn du selber von dir überzeugt bist, wie sie hier, fällt es schwierig, Jesus zuzuhören. Und ihr wisst, Gott kommt immer in einer Form, wo es Demut benötigt. Du kannst Gott nur in Demut erkennen, nicht im Stolz. Gott widersteht dem Stolzen. Dem Demütigen gibt er was? Gnade. Gnade und Erbarmen sind Zwillingspärchen, die kommen immer zusammen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Seht ihr, wie sie reagieren? Sie sagen nicht, Meister, Rabbi, Jesus, was auch immer. Das checke ich gerade nicht, erklär's mir bitte. Wäre auch Demut gewesen, oder? Nein, sie waren so überzeugt von sich. Hey, wir sind Abrahams Kinder, was soll das? Ich bin Dietmar Hopp, sein Sohn, was willst du von mir? Ich habe den fettesten, reichsten Papa, den es in Deutschland gibt. Laber mich nicht blöd von der Seite voll. Ich bin nicht gefangen, ich bin frei. Nee, bist du nicht. Ich bin schon beim Dietmar Hopp an seinem Haus vorbeigefahren. Ich kenne jemanden, der hat mir sein Privathaus gezeigt. 3 Meter hohe Mauern, Stacheldrahtkameras und alle 2 Minuten kommt ein Streifenwagen vorbei. Ja, das nenne ich frei. Musst du aufpassen, dass deine Kinder nicht entführt werden. Musst du aufpassen, dass du nicht entführt wirst. Was hast du denn von dem Geld? Mensch, ich kann in den Baggersee liegen. Da schiebt mich weder einer rein, noch rettet mich einer raus. Ich habe meine Ruhe. Oder? Das ist wahre Freiheit. Nicht der Kontostand ist Freiheit. Okay, nächster Vers. Wie sprichst du dann, wir sollen frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich. Immer wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, heißt Attention, Attention, aufpassen. Ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Warum kann ein Alkoholiker nicht mehr aufhören? Warum kann ein Sexsüchtiger nicht mehr aufhören? Warum kann ein Drogensüchtiger nicht mehr aufhören? Warum kann ein Raucher nicht mehr aufhören? Weil es Sünde ist und weil Sünde knechtet. Und dann musst du tun, was die Sünde sagt. Du ziehst einmal eine Zigarette und dann hängst du dran. Du spritzt einmal die Nadel und dann hängst du dran. Wie ist das möglich? Gestern noch warst du völlig frei davon. Am nächsten Tag bist du süchtig und denkst nur noch an eines in der Birne. Oder komm, sei ehrlich. Und es geht gegen niemand, okay? Ist allgemein. Wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Wer lügt, muss ständig lügen. Im Außendienst, wo ich war, 140 Händler, ich habe immer die Wahrheit gesagt. Das war viel stressfreier, wie dauernd zu lügen. Ich weiß nicht, ich bin mal zum Händler reingekommen. Da sagt er zu mir, ja, Herr Bauer, ich weiß, im Suezkanal ist das Tor kaputt. Sag ich, was ist kaputt? Ja, ich habe in eurer Zentrale angerufen, die haben gesagt, die Ware kommt nicht, weil das Schiff festliegt im Suezkanal, da ist das Tor kaputt. Na, ich sage, das ist Blödsinn, das stimmt doch gar nicht. Ja, das weiß ich mittlerweile auch, weil ich habe es gegoogelt. Ich wollte nur wissen, ob sie ehrlich sind. Gut gelaufen, oder? Ich sage, sie sind ehrlich, kommen Sie rein. Da saßen 3 andere Vertreter, die mussten warten. Die waren schon vor mir da. Ich durfte rein. Weil Gottes Weisheit sagt, sagt die Wahrheit, auch wenn sie weh tut. Ich habe gesagt, wissen Sie, wir haben ein paar so Spezialisten in der Zentrale, die haben wahrscheinlich vergessen zu bestellen. Und jetzt ist es so. Na gut, da kommt es halt in 4 Wochen, Schwamm drüber, kriegen wir schon hin. Und dann hast du ein super Verhältnis mit den Leuten. Und wenn du da hingehst und erzählst einen vom Suezkanal, da musst du dir ein Büchlein anlegen und dir reinschreiben bei 140, warum habe ich denn letzte Woche, mit was habe ich den angelogen, wo habe ich den angelogen, und dann wird es immer mehr. Das Leben wird verdammt anstrengend. Für Lügner ist das Leben verdammt anstrengend. Schon mal festgestellt? Wenn du die Wahrheit sagst, alles gut. Oder? Früher, als sie noch bei den Rockern war und frisch bekehrt und raus, wenn ein Streifenwagen kam, ist man in den Bauch gefahren. Obwohl alles okay war. Aber das war die Programmierung von früher. Da war nicht alles okay. Und dann, nachdem ich dann schon ein paar Jahre Christ war, habe ich gemerkt, irgendwann Streifenwagen, oh gut, Polizei ist gut, nicht schlecht. Polizei ist mein Freund, nicht mein Feind. Sie wird mein Feind, wenn ich nicht gut bin. Das ist nicht der Polizei ihr Problem, das ist meins. Wer das Gesetz bricht, kriegt mit dem Gesetz Ärger, oder? So, und da habe ich gemerkt, wow, ist das cool, wenn es mir nicht mehr in die Magengrube fährt. Halleluja. Wer die Sünde tut, ist der Sündeknecht, weiter. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Amen. Wenn du von deiner Sünde erlöst bist, weil du Kind Gottes geworden bist, bist du Sohn geworden. Der Sohn bleibt wie lang? Ewig. Und der Knecht muss mit allem fragen, darf ich mir was aus dem Kühlschrank nehmen? Darf ich dies? Darf ich das? Ist das richtig? Der ist nicht frei. Der Sohn kommt heim, wenn der den Vater fragen würde, darf ich mir was aus dem Kühlschrank nehmen? Würde der Vater sagen, sag mal, soll ich da eine schmieren oder was? Frag mich nicht so blöd. Ja, ein normaler Vater wäre doch so, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Und der Sohn bleibt ewig im Haus. Wir bleiben ewig bei Gott. Wir haben es gut, wir sind errettet. Ich bin so froh, dass ich errettet bin. Du auch? Okay, ein Knecht ist der, der die Sünde tut, weil er ein Knecht der Sünde ist. Wir sind was? Söhne. Ein Sohn herrscht über die Sünde. Er ist nicht unter der Sünde, er ist über der Sünde. Gerade haben wir es gelesen. Wie weit ist es entfernt? Eine Entscheidung. Rauchen aufzuhören. Aufzuhören zu trinken. Aufzuhören dies, aufzuhören zu das. Fängt nur an. Immer nur mit einer Entscheidung. Da kommt nicht der Heiland vom Himmel und sagt, oh, Bärbel, oder der Engel, und der Engel kommt, und alle machen, So denken wir. Wir wollen immer, dass einer kommt und uns das Problem abnimmt. Jesus sagt aber, triff du eine Entscheidung und ich stelle mich dazu. Amen. Gott ist bei dir, er hilft dir raus. Ich weiß, von was ich rede. Bin von dem Mist alles frei geworden. Und wenn es länger dauert, ist egal. Gott hat Gnade, Gott hat Zeit, er liebt dich. Er wird ihn nicht rauswerfen. Aber wichtig ist, dass du eine Entscheidung triffst, festhältst und den Kurs behältst. Amen. Ein Bergsteiger, der hat mal schwierige Passagen und mal leichte Passagen, aber er vergisst das Ziel nicht. Wo will er hin? Auf den Gipfel. Amen. Das wollen wir auch. Nächster Vers. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Hat uns der Sohn frei gemacht, ja oder nein?
Ja.
Wo ist es rechtlich passiert? Am Kreuz. Wann wird es in deinem Leben aktiv? Genau, beides richtig. Mit der Bekehrung und dann wird es rechtmäßig deins, weil es muss ja alles auf Grundlage des Gesetzes sein. Gott ist ja nicht gesetzlos. Und dann, wenn du anfängst, es zu glauben, wenn du es anfängst, für dein Leben zu nehmen, zu proklamieren. Leute, das ist so immens wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Wenn euch der Sohn frei macht, noch in Zukunftsform hier. Warum in Zukunftsform geschrieben? Weil das Kreuz noch nicht war. Für uns ist es Vergangenheit. Halleluja, ihr seid richtig gut. So bist du was? Wirklich frei. Hüte dich vor diesen Befreiungsleuten, die überall rumspringen und die irgendwas reinreden. Wisst ihr, wie das ist? Du gehst mit einem kranken Freund zum Arzt. Und der Arzt untersucht deinen Freund und sagt, ja, sie haben dies und das, sie brauchen die und die Medikamente. Und dann fragt er dich, und was haben sie? Und du sagst, nix. Sie haben wirklich nix? Nee, ich hab nix. Ich hab ihn nur begleitet und ich nehme ihn jetzt fahren wieder nach Hause. Sie haben so dunkle Augenränder. Und wenn du zuhörst, gehst du raus und das ist Lüge. Das ist Manipulation. Du bist frei. Amen. Und es heißt nicht, dass alles toll ist oder jetzt schon alles sich manifestiert hat. Aber vom Gesetz her, aus der Sicht Gottes, bist du was? Frei gemacht. Durch den Sohn. Und wenn er frei gemacht hat, der ist frei. Du musst nicht das Seminar besuchen und dies und das und was es alles da draußen gibt. Vergiss es. Nimm die Bibelstelle, mach dann Tattoo hier hin und lese es jeden Tag. Da steht's. Das ist die Wahrheit. Viele Leute lassen sich irgendein dummes Zeug tätowieren. Lass dir doch ein paar gute Sachen tätowieren. Bei mir klebt am Alibet was, beim PC klebt was. Manche Dinge, die hängen da schon jahrelang und immer wieder sagt der Heilige Geist, lies mal. Oh, fühle ich mich schon wieder ertappt. Macht nichts, ist wie Schnitzelklopfen. Solange es noch nicht weich ist, weiterklopfen. Das macht Gott auch mit uns. So, weiter. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid. Ich weiß wohl, dass ihr eine menschliche Abstammung habt. Aber davon redet Jesus nicht. Er redet von der Sünde, von dem, was in dir passiert, nicht was äußerlich passiert. Richtig? Aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Wo ist der Raum? Im Herz. Warum findet im Herz kein Raum? Weil sie stolz sind. Weil sie stolz sind. Wenn du einem stolzen Menschen etwas sagst, und ich sage euch, die stolzen Menschen sind nicht reiche Leute oder irgendwo sonst. Manchmal sind die in der Gosse die allerstolzesten. Geh mal zu Prinz Charles und sag, du bist gar kein Prinz, du bist ein Trottel mit deinen abstehenden Ohren. Der wird weiterlaufen, es interessiert gar nicht, was du sagst. Aber geh mal in die Bronx oder nach Kreuzberg oder keine Ahnung wohin und geh da zu so einem Gangsterboss und sag, hey, was sind du für Kack-Tattoos, sieht ja aus im Kindergarten. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass du die Tattoos kritisiert hast. Warum? Weil die stolz sind. Er hat meine Ehre beleidigt, Lan. Kommst du, ich mach dich platt. Ja, brauchen wir alles nicht, oder? Aber hier sind Leute, die sind stolz. Sie hören Jesus nicht zu. Ihr Herz ist zu. Sie denken, mir geht's gut, ich brauche keine Hilfe. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ihr sucht mich zu töten. Wir wollen immer andere töten, mundtot machen, heißt es. Gibt's so Leute, die kommen als zu dir und die wollen Geld schnorren. Kannst du mir mal 20 Euro leihen? Und dann sagst du, geh doch arbeiten. Oh, der Sack kritisiert mich immer, ey. Soll man einfach die 20 Euro geben, ich Schnauze halten. Ich geb's dir auch zurück, das ist Lüge Nummer 1. Siehst du nie wieder die 20 Euro. Wir haben hier schon Leute gehabt, habe ich 3-mal Geld gegeben, wusste ich, das sehe ich nie wieder. Aber danach habe ich gewusst, das habe ich jetzt 3-mal gespielt, das Spiel, das wird jetzt langweilig. Hier kriegt keiner mehr was, so, solche Leute, verstehst du? Sein Wort findet in ihrem Herzen keinen Raum. Es findet in ihrem Herzen keinen Raum. Es kann nicht anwachsen. Der Same, kennt ihr das Gleichnis vom Sämann? 3 Herzensbereiche schlecht, einer gut. aber die haben keinen guten Bereich in dem Herzen. Es fällt nicht auf fruchtbaren Boden. Und sie schalten immer um ins Natürliche. Sie erkennen Jesus nicht als den Sohn Gottes, sondern sie sagen, es ist doch der Sohn von Maria und Josef. Was bildet er sich ein? Auf welcher Uni war der? Was hat er für einen Abschluss? Gar nichts. Ah, siehst du, habe ich doch gewusst, der weiß nichts. Dann sehen sie seine Wunder, wie er Lahme gehen lässt, wie er blinde Augen öffnet, sagen sie, ja, der war gar nicht wirklich lahm. Der hatte nur ein bisschen Wehwehchen. Und der war gar nicht blind, der konnte noch sehen. Wird sie erklären dann alles mit dem Verstand. Kommt euch das alles bekannt vor? Denn mein Wort findet bei euch keinen Raum, weiter. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe. Ist das nicht heftig? Davor gab es keinen, der Gott als seinen Vater nannte. Und für die Juden schon zweimal nicht. Sie kannten nur Auge um Auge, Zahn um Zahn. Schnipp, schnapp, rübe ab. Der Hohepriester rein ins Heiligtum einmal im Jahr, ein Glöckchen am Bein, Strick um den Bauch. Vorhang zu, hatte er noch Sünde auf sich, bumm, in der Sekunde fiel er tot um. Glöckchen klingelte nimmer, aha, dumm gelaufen dieses. Haben sie am Schnürchen wieder rausgezogen. Die Heiligkeit Gottes hat ihn erschlagen. Warum? Weil Menschen kapieren nicht, dass Gott heilig ist. Da kann man nicht spielen. Es ist kein Spiel, Christ zu sein. Es ist echt und es ist wirklich. Und er sagt, was ich von meinem Vater gesehen habe, gehört habe, gelernt habe, was jetzt gerade aktuell ist, das gebe ich euch. Ich rede nicht von mir aus, für mich. Ich mache mich nicht groß, sondern ich mache den Vater groß. Weiter. Sie anderen sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jo. Haben wir uns angeschaut, vor drei Wochen in der Predigt, dass Jesus alles geschaffen hat, was geschaffen ist? Das Universum, die drei Himmel, die Erde, Sonne, Mond, die Sterne, alles hat Jesus geschaffen. Die Tiere, die Fische, die Bäume, alles ist seine Idee gewesen. Er ist der allmächtige Gott. Und er kommt jetzt zu den Menschen. Wir haben gelernt vor ein paar Wochen, bis zu Johannes dem Täufer war 400 Jahre Funkstille in Israel. 400 Jahre nichts von Gott. Kein Zeichen, kein Wunder, kein Prophet, kein Wort, nichts. 400 Jahre Stille. Und dann kam Johannes der Täufer. Und sagt, bereite einen Weg, dem der nach mir kommt. Krass, oder? Und jetzt kommt Jesus, nach 400 Jahren nichts. Müsste man eigentlich denken, die Leute haben Hunger. 400 Jahre nichts gegessen, dann müsste man eigentlich Motzkohldampf haben. Aber was sie behinderte, war ihr Bild. Und was uns behindert, ist immer, wenn wir ein Bild haben im Kopf. Wir haben ein Bild im Kopf. Sobald du eine Prophetie bekommst, hast du ein Bild im Kopf. Mach die Bilder raus. Ist nicht gut. Wenn du den Mann wünschst und Gott dir durch einen Prophet sagen lässt, dass dein Mann bald kommt, hast du ein Bild im Kopf. Du weißt genau, wie er aussieht. Er läuft in Zeitlupe am Strand, rennt er dir entgegen. Ah, er sieht aus wie Prinz Charles, aber ja, mit seinen Gewändern. Aber ein Gesicht wie Brad Pitt. Und du hast ein Bild im Kopf. Wir denken in Bildern. Und es behindert das Echte, was von Gott ist. Komm, sei ehrlich. Wenn Gott dir was sagt, wir denken immer so und so wird's und dann wird's so nicht, weil Gott nie so macht. Und dann sind wir enttäuscht und das behindert uns, weil wir denken, das ist nicht das, was Gott wollte. Doch, das ist genau das. Abraham ist unser Vater, spricht Jesus zu ihnen. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Es geht nicht um den natürlichen Abraham, sondern um den Abraham des Glaubens. Abraham ist der Vater des Glaubens. So, was ist wichtiger? Unsere natürliche Abstammung oder unsere Abstammung aus dem Glauben? Aus dem Glauben natürlich. Okay? Und wir glauben. Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Was ist Abrahams Werk? Glauben. Gott glauben. Er bittet um einen Sohn, der kommt endlich und dann soll er ihn umbringen. Das ist eine Herausforderung. Du betest für einen Daimler, du fährst nach Stuttgart zu Funhausen, wirst eingeladen vom Daimler-Chef, kriegst einen goldenen Schlüssel, die Presse ist da, alle fotografieren dich, du steigst in einen schönen Daimler ein, fährst raus und du singst ein Stern, der auf meiner Haube brannt. Und du fährst dreimal um die Ecke und da steht die Polizei, hält an und sagt, ja, wir haben eine Botschaft an Sie, wir brennen jetzt Ihr Auto an. Wie? Ja, Gott will das so. Das ist ein hinkendes Beispiel, es war sein Sohn. Ihr wisst ja, dass es prophetisch für Jesus war. Aber Abraham tat es. Er sagte, Gott kann ihn auch wieder erwecken. Er sprach ja schon prophetisch für die Auferstehung von Jesus. Aber er glaubte Gott, dass Gott was ist? Gut ist und nicht schlecht. Und da ist das Problem zwischen denen, die glauben und die nicht glauben. Die nicht glauben, nicht glauben können, nicht glauben wollen. Paulus nennt sie untüchtig zum Glauben. Die denken immer, Gott will irgendwas Böses von ihnen. Anstatt zu sagen, Gott ist gut, Punkt. Der Satz endet hier. Gott ist gut, Punkt. Kein Komma, Punkt. Punkt. Nee, kapieren sie immer noch nicht. Okay, Punkt. Drei, Halleluja. Gott hat was vor mit dir und mit mir. Und wir sind Kinder des Glaubens. Weiter geht's. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Heftig, oder? Kommt dir das bekannt vor, dass manchmal Leute dich töten wollen? Die bringen dich natürlich nicht echt um, aber sie sagen, den lädst du aber gefälligst nimmer ein. Der kommt hier nicht mehr rein. Der sagt mir immer, was hier los ist. Das passt mir nicht. Der soll mich preisen und sehen, wie toll ich bin. Wenn du Freunde hast, die ehrlich sind, dank jeden Tag Gott. Lieber ein Freund, der ehrlich ist, wie 10, die dich dauernd anlügen. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Weiter. Ihr tut die Werke eures Vaters. Jesus, wisst ihr ja, Jesus ist der Knallharteste gewesen. Das war nicht der Guru mit Sandalen, der durch die Walachei lief und jedem das gab, was er brauchte. Jesus war knallhart. In der Wahrheit. Wahrheit tut weh, aber sie macht frei. Knallhart war Jesus. Wenn jemand einen Mundgeruch hatte, das ist ein banales Beispiel, sagte Jesus, du stinkst aus dem Mund. Da hört er aber nicht auf. Er sagt, du hast einen faulichen Zahn. Da kommt der Gestank her, zieh den Zahn. Nö, das sind meine Zähne, die bleiben alle drin, sind alle bezahlt. Zieh den Zahn, wenn er kaputt ist. Und dein Gestank hört auf. Jesus sagt immer, wo das Problem ist. Und er meint es gut. Er sagt, lieber hast du einen Zahn weniger und du stinkst nicht mehr. Und du wunderst dich immer. Ich liebe ja so Leute, wenn die Mundgeruch haben und du machst so einen Schritt nach hinten. Und die folgen dir ständig. Und du machst einmal eine Rückwärtsrunde durch den Saal. Und die merken gar nichts. Schon oft erlebt, ja. Da brauchst du Weisheit. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jetzt sind sie noch dreister. Der Sohn Gottes spricht mit ihnen und sie sagen, hey, wir haben selber Gott. Irgendein Gott, ein Gott halt, den Gott. Heftig, oder? Habe ich auch schon mit Leuten gehabt, wo man Diskussionen hatte. Und dann haben sie gesagt, ich habe auch den Heiligen Geist. Ja, schön, toll. Heftig, heftig, heftig. Weiter geht's. Jesus sprach zu ihnen. Der lässt er nicht locker. Der sagt nicht, okay, wenn Gott auch euer Vater ist, ist gut, dann gehe ich weiter. Dann suche ich mir einen anderen. Nee, der sagt doch nicht, jetzt bin ich aber verletzt. Ich suche mir Leute, die mir zuhören. Nee, Jesus lässt nicht locker. Er sagt, euch habe ich jetzt hier und euch sage ich die Wahrheit. Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Ist das nicht heftig? Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Das war für die Juden Affront. Sie hatten ein ganz klares Bild, wie der Messias auszusehen hat. 1,90 Meter groß, durchtrainiert, eine Rüstung, er kommt mit einer Armee, als erstes macht er die Römer platt, dann macht er alle anderen drumherum platt, dann macht er Jerusalem zu seiner Hauptstadt, alle Juden werden stinkereich. So hatten die ein Bild von dem Sohn Gottes. Er kam ganz anders. Er kam ins allerverachtetste Land und dort in die allerverachtetste Gegend, in die allerverachtetste Stadt und in der Stadt an den allerverachtetsten Orten stinkenden Stall. Das wählte sich Jesus aus, um in diese Welt zu kommen. Nicht ein Palast. Als die Sterndeuter aus dem Morgenland kamen, und die kamen nicht nur drei, das waren auch keine heiligen Könige, das steht nicht in der Bibel. Es waren Sterndeuter, die das gesehen haben und die kamen mit einem Tross. Und dieser Tross war mehrere hundert Leute, das kann ich euch sagen. Weil keiner läuft da rum durch die Walachei mit Gold und Silber auf dem Kamel. Da waren ein paar hundert Mann dabei als Schutz. Und wo gingen sie als erstes hin? Zu Herodes in den Palast. Wo ist denn der neugeborene Sohn? Wir haben seinen Stern gesehen. Wieder nichts verstanden. Wer waren als erstes bei Jesus? Die Hirten. Ein Hirtenherz. Ein Hirtenherz. Jemand, der sein Leben lässt für die anderen. Die waren zuerst bei Jesus. Die Reichen schließt er aber nicht aus. Er sagt, ihr dürft auch kommen. Aber ihr müsst euer Denken ändern. Ich bin nicht im Palast, ich bin im Herzen. Oh, Halleluja, ich spüre die Salbung hier. Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selber gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und hier ist wieder der Schlüssel zur Bekehrung. Hier ist immer der Schlüssel, um Gott zu begegnen. Du kannst im Verstand Gott nicht begegnen. Es geht nicht. Gott hat es nicht so gemacht. Nur im Herzen. Du kannst im Verstand auch nicht eine Ehe eingehen. Du kannst auch keinen Arbeitsplatz im Verstand annehmen, weil dein Herz nicht dabei ist. Früher oder später wirst du weglaufen, weil dein Herz nicht dabei ist. Und so ist es mit Gott auch. Du kannst Gott anbeten aus dem Verstand, aber dein Herz ist nicht dabei. Du kannst in der Gemeinde in Lobpreis sitzen wie heute Morgen, irgendwo hinten hin die Arme verschränken und denken, ja, warum stehen die alle? Warum heben die Hände? Warum singen die so laut? Was, noch ein Lied? Das waren doch schon 9. Wenn du nichts verstanden hast, wirst du nicht dabei sein. Dein Herz ist ganz woanders. Oh, wo gehe ich nachher essen? Im Lamm gibt es Schnitzel. Ich habe alles schon erlebt. Mich überrascht nichts mehr. Oder du denkst, warum sind die Jalousien zu? Könnte ich rausschauen? Was ist denn da für ein Lärm? Wer läuft denn da gerade? Jetzt singt die noch ein Lied da vorne. Fängt die schon wieder an? Oh. Ich habe hier Leute schon stöhnen gehört, die neu waren. Und dann so beim nächsten Lied so. Oh. Das ist richtig. Oh. Da haben wir andere hier, die sind so versunken in der Anbetung. Die merken gar nicht, dass es rum ist. Die machen dann irgendwann die Augen auf oder stehen immer noch so da, weil sie im Thronsaal sind. Amen. Halleluja. Wow. Weiter geht's. Und jetzt kommen wir zu dem Vers. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Das haben wir jetzt gesehen, oder? Sie verstehen nicht, was er sagt. Sie wollen es auch gar nicht verstehen. Wenn jemand schneller eine Antwort dir gibt, wie eine Frage war, dann weißt du, der hört gar nicht zu. Richtig? Ich kenne Leute, wenn du dich mit denen unterhältst, wenn du so ein seelsorgerliches Gespräch hast, ich habe noch nicht meinen Satz beendet, dann fangen die den nächsten Satz an. Dann denke ich, entweder hörst du mir jetzt zu oder wir lassen das, weil ich bin nicht dein Abfalleimer und meine Zeit ist mir auch nicht zu schade. Richtig? Jemand, der überzeugt ist von sich, ist wie einer, wo zum Arzt geht und sagt, ja, Doktor, untersuchen Sie mich mal, mir geht's nicht gut. Was haben Sie denn Bauchweh? Ja, ich habe schon gegoogelt im Internet, das ist wahrscheinlich das und das und das und das und das. Und geben Sie mir mal die und die Tablette, dann gehe ich wieder. Wenn das ein guter Arzt ist, sagt er, dann gehen Sie lieber gleich. Weil es Zeitverschwendung. Du kannst ja nicht zum Arzt gehen und sagen, was du hast. Du kannst ja nicht zu Gott gehen und sagen, was Sache ist. Geh doch nicht. Weiter. Schauen wir uns sonst noch ein bisschen näher an. Jetzt wird nämlich Jesus richtig heftig. Aber richtig heftig. Lies mal, was hier steht. Ihr habt den Teufel zum Vater. Gerade haben sie behauptet, sie sind Abrahams Kinder, sie kennen Gott, haben sie gerade behauptet. Ist euch schon mal aufgefallen, in der ganzen Bibel, wenn Leute so Jesus oder Paulus begegnet sind, dass die immer, genauso wie sie zu Gott kamen, so hat Gott zu ihnen. Waren sie demütig, haben sie Gnade bekommen, Vergebung. Waren sie stolz und überzeugt von sich, hat Gott ihnen widerstanden bis zum Schluss. Der reiche Jüngling kommt und sagt, hey, was soll ich machen? Halte das Gesetz. Und die Propheten, habe ich von klein auf gemacht, rotzefrech, unverschämt. Wenn das wahr gewesen wäre, hätte Jesus gleich wieder in den Himmel können, hätten wir ihn als Messias genommen. Und dann trifft ihn Jesus genau da, wo es weh tut. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Was lesen wir dann? Er ging traurig weg. Weil Jesus immer genau da, manche denken, wenn sie zu Jesus gehen, heilt er die Wunden. Bei den Demütigen ja, bei den anderen legt er den Finger rein. Und selbst das ist Liebe und Gnade. Lieber wachen sie auf in diesem Schrecken und werden noch errettet, als dass sie mit ihrem Stolz verloren gehen. Amen. Ihr habt den Teufel zum Vater. Stell dir mal vor, dir sagt jemand ins Gesicht, der Teufel ist dein Vater. Hola, gibt's noch was Schlimmeres? Gibt's noch was Schlimmeres als das? Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Seht ihr, mit was ihr herzvoll war? Mit Satan. Mit seinem Denken, stolz, ich, mich, mir, meins, alles raffen, mehr, noch mehr. Das ist Satans Programm für diese Welt. Gott ist genau andersrum, er verschwendet sich. Jesus hat gegeben, gedient, geheilt, befreit, die Toten auferweckt. Und wenn das rum war, ging es nächsten Tag von vorne los. War genug Arbeit. Seinen Gelüsten wollte er tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Der Teufel steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Ich finde es so witzig, wie sie jeden Tag kommt irgendeine Sendung über UFOs. gestern wieder. Und dann wird da geforscht und gemacht und getan. Wir stehen in der Wahrheit. Wir wissen, es sind alles Dämonen. Die aussehen wie ein Flugobjekt, wie eine, alles, egal wie die alles. Ich weiß, dass es keine Außerirdische gibt. Wir haben gelernt, ohne Christus ist nichts geschaffen, was geschaffen ist. Und es steht nicht in der Bibel, dass es noch eine Erde gibt mit noch ein paar Leuten. Die können noch 2000 Jahre reinhören, da wird nichts zurückkommen. Wir stehen in der Wahrheit. Der Teufel nicht, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus sich selbst, aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Korrekt? Schon mal Menschen getroffen, die dich nur anlügen? Ich hatte so einen Freund in der Kindheit, der hat nur gelogen und betrogen, wo es nur ging. Und es ging, bis ich 20 war. In 3 Schlägereien hat er mir nicht den Rücken freigehalten. Ist er weggerannt. Und irgendwann, es hat bei mir lang gedauert, habe ich gemerkt, also so einen Freund brauche ich nicht. Besser kein Freund wie so ein Freund. Richtig? Und nur, wenn du ihn gefragt hast, nur gelogen. Der hat mir Geld geklaut, Dinge geklaut, von klein auf schon. Solche Leute. Und er hört nicht auf. Die haben immer eine neue Ausrede. Sie sind kreativ, dass sich die Balken biegen. Wo du dir nur denkst, schon beim, wenn sie anfangen reden, wie kann man so kreativ lügen? Der erfindet Geschichten, da fliegt das Blech weg. Unfassbar. Und er kann das so überzeugend erzählen, dass wenn du ihn nicht kennst, denkst du, alter Vater, hey, ist aber schlimm. Gell? Bei dem ist die Oma mehrmals gestorben. Habe immer geschrieben in der Schule. Meine Oma ist gestorben, deswegen konnte ich nicht kommen. Da habe ich gespannt, wie oft die noch stirbt. Immer eine andere Lehrerin, die haben das nicht gerafft. Ach Gott, du Armer, haben sie noch bemitleidet. Ja, warst du eng mit der? Oh, das war meine Lieblingsoma. Yo, yo, yo. Du sitzt da und denkst, Mann. Aber egal. So spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge, weiter. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Ist es nicht interessant? Jesus versucht, an sie ranzukommen. Er versucht, ihnen die Wahrheit zu sagen. Er versucht, ihnen zu sagen, hey, da ist die Lösung, da ist die Rettung. Kennt ihr den Film Poseidon? So ein alter Film, wo so ein Riesenkreuzer da sich aufs Dach legt und noch eine Weile oben schwimmt. Und dann die Leute sind da drin gefangen. Und da sind mehrere Leute, die sagen, hier müssen wir lang, da müssen wir lang. Und einer sagt, wir müssen ganz ins Heck zur Schraube, da ist das Metall am dünnsten. Und da werden die ein Loch reinmachen und gucken, ob da jemand ist. Und die, die ihm glauben und ihm nachfolgen, die gehen dahin und tatsächlich von außen machen sie da ein Loch rein. Weil wenn du ein Loch machst in den Schwimmkörper, geht er noch schneller unter. Also das muss schnell gehen. Und wenn du dann dort nicht bist, dann, nur kurz erwähnt, alter Film aus den 70ern oder so. Das habe ich nie vergessen. Als Kind habe ich den gesehen, habe gedacht, ja, das sind 5 Leute. Die sagen alle, da geht's lang, da geht's lang. Wer sagt die Wahrheit? Die haben mal einen Test gemacht mit Leuten, die haben sie auf eine Insel und haben denen gesagt, ein Flugzeug ist abgestürzt, da wart ihr drin. Die haben das alle irgendwie geglaubt. Und haben die gesagt, es dauert keine 10 Minuten, wird sich ein Anführer rauskristallisieren. Sind wir so bei der Menschheit. Denk mal selber drüber nach. Es ist in jeder Jugendgruppe so, es ist überall in jedem Verein so und da auch beim Militär oder bei irgendeiner sonstigen, bei den Rockern, egal wo. Wenn du da Leute zusammentust und die kennen sich nicht, einer steht auf und sagt, hey, ich weiß, wo wir rauskommen. Ja, weiß das wirklich? Ich weiß, dass Jesus die Wahrheit spricht. Er kann nicht lügen. Deswegen ist das, was Jesus sagt, immer das Richtige. Menschen können lügen, Jesus nicht. Und das ist die Sicherheit, die wir haben, was Jesus die Wahrheit sagt. Und das ist für uns ein Riesenschritt nach vorne, wo wir wissen, Jesus wird niemals lügen. Niemals. Jede Lüge kommt von woanders. 1. Johannes 4, ab Vers 1. Gucken, was wir noch so mitnehmen. 1. Johannes 4, ab Vers 1. Und hier lehrt uns die Bibel was ganz Eindringliches. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister. Wer macht es? Das macht meine Frau für mich. Wer macht der Thomas? Nein. Wer macht es? Komm. Wer prüft die Geister? Du selber. Du selber musst den Eindruck, die Stimme oder was auch immer du gerade hörst, musst du prüfen. Und je länger du prüfst, desto schneller geht's, desto einfacher ist es. Aber wenn du anfängst, irgendwann anfängst zu prüfen, hier heißt es, glaub nicht jedem Geist oder jeder Stimme. Diese Welt ist voller Geister. nicht verstorbene Tode, sondern dämonische Geister. Und die reden, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Einmal Geister, Propheten. Propheten sind Menschen. Geister. Geister reden. Könnt ihr schon die Kurve kriegen? Es laufen da ganz viele rum, die sich Propheten nennen. Ich brauche in meinem Leben keinen Propheten mehr. Ich bin früher zu jeder prophetischen Konferenz gegangen. Und neulich habe ich mal so ein Resümee gemacht. Von bestimmt 35 Prophetien, die ich gekriegt habe, eine ist eingetreten. 34 Mal daneben. Schlechtes Geschäft, oder? 35 Äpfel gekauft, 34 waren faulig. Das ist ein gutes Geschäft. Das ist ein schlechtes Geschäft. Also heißt es, wir müssen prüfen, ob diese Geister von Gott sind. Das ist unsere Aufgabe. Was reden sie? Stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Bekennen sie Jesus? Das sehen wir gleich. Und die Geister, die reden, die sagen, trenn dich von deinem Mann. Such dir einen neuen Arbeitsplatz. Kauf jetzt das Auto. Geh jetzt da in Urlaub. Die reden ständig. Wenn du nicht prüfst, Herr, bist du das? Dann wirst du Dinge tun, die vielleicht ganz arg wehtun und auch viel Geld kosten. Korrekt oder nicht korrekt? Die Dummen sagen dann wieder, ja, warum hat Gott mich nicht bewahrt? Gott bewahrt dich. Er hat mir gestern gesagt, die zwei liegen gleich in der nächsten Kurve. Da hätte ich auch sagen können, oh, da heizt sich hinterher, das will ich sehen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, langsam. Bin mit 30 km/h einen Berg runter und da lag die Bescherung. Du musst doch verstehen, warum Gott zu dir redet. Was das für einen Grund hat. Amen. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Weiter. Daran solltet ihr den Geist Gottes erkennen. Das ist Hauptprüfkriterium Nummer 1. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Mit anderen Worten, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und auf die Erde kam, der ist von Gott. Kriegt ihr jetzt schon die Kurve zu vorhin? Sie haben Jesus nicht erkannt. Sie haben gesagt, wir sind Abrahams Kinder. Was willst du mit dem Evangelium, Thomas? Ich habe noch nie einen umgebracht. Ich bin ein guter Mensch, ich komme auch in den Himmel. Wo steht es? Hier steht, du musst die Geister prüfen. Prüfkriterium Nummer 1 ist, dass sie erkennen. Am Anfang, wo ich das zum ersten Mal gelernt habe, wo ich ein junger Mann war, habe ich ganz oft gesagt, hey du Geist, bekennst du, dass Jesus im Fleisch gekommen ist? Ganz oft habe ich die so, wie im Horrorfilm, so Gilfen gehört. So. Und dann waren sie weg. Dachte ich, oh, das ist aber heftig, da ist aber einer sauer. Amen. Aber so habe ich angefangen zu lernen, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Dass der Sohn Gottes, was wurde? Mensch. Wie heißt die Religion, die das komplett verneint? Islam. Allah hat keinen Sohn, Allah wird nie einen Sohn haben, Allah braucht keinen Sohn. Der Koran ist voll davon. Den Koran und den Islam gibt es nur, weil Satan eine Religion geschaffen hat, eine Gegenreligion zum Echten, wo er sagen kann, Gott braucht keinen Sohn. Wie oft hat Jesus gesagt, wer mich hat, hat den Vater. Wer mich nicht hat, hat den Vater nicht. Seht ihr, wie heftig das ist? Diese Geister zu bekennen, und Mohammed ist nicht der Engel Gabriel erschienen, sondern es war ein Dämon, der gesagt hat, er wäre Gabriel. Wenn du das Wort nicht kennst und die Prüfkriterien, kannst du nicht prüfen. Wenn du einen echten 50-Euro-Schein noch nie in der Hand hattest, wie willst du den Falschen erkennen? Manche sind super gefälscht, aber du erkennst das Falsche nur anhand der Prüfung mit dem Echten. Korrekt? Daran soll er den Geist Gottes erkennen, ein jeder Geist, der bekennt. Bekennst du es? Immer wenn ich sage, bist du der Heilige Geist, bekennest, er sagt immer, ja, ich bin's. Und dann weiß ich das. Wie gestern, ich habe dreimal gefragt, Heiliger Geist, bist du das? Er hat dreimal zu mir gesagt, ja, ich bin's. Und 30 Sekunden drauf, bupp, sah ich die Bescherung liegen. Weiter. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Er ist jetzt schon in der Welt. Wenn du Leuten das Evangelium erzählst, viele davon denken alle, sie haben noch ewig lang Zeit. Zwei von meinen Rockerkumpels, mit denen habe ich den Jesus-Film angeguckt. Ich wusste ja nichts nach meiner Bekehrung. Ich habe gesagt, komm zu Jesus, ihr braucht Jesus. Oh, ich bin noch so jung, ich habe das ganze Leben vor mir. Der eine hat sich 3 Jahre drauf in den Mund geschossen, war tot. Und der andere ist mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Ich habe eine Vermutung. Ich wünsche es ihnen nicht. Aber Menschen, die das Evangelium hören, denken, ich habe noch viel Zeit. Nein, du hast heute, jetzt ist der Tag des Heils. Heute musst du mit Gott gehen, nicht morgen, weil du nicht weißt, ob morgen kommt. Die zwei unwichtigsten Tage in deinem Leben, merkt ihr das, ist morgen und gestern. Nicht heute, morgen und gestern. Gestern ist vorbei, morgen kannst du noch nicht groß beeinflussen. Stimmt's? Du kannst heute deinen Glauben bauen, ist morgen ein Tag des Glaubens wahrscheinlich, wenn du heute deinen Glauben baust. Ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht von Gott, ist Geist des Antichristen und er ist jetzt schon in der Welt. Weiter. Kinder, seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist größer als der, der in der Welt ist. Diese Bibelstelle kennen wir alle und zitieren so oft. Und es ist gut, es ist wichtig zu kennen. Wenn du den Heiligen Geist hast, kannst du die Welt überwinden, weil der Heilige Geist, der in mir lebt, ist stärker als der Teufel. Richtig? In dieser Welt. Und diese Welt, was sie bietet, ist immer nur Reichtum, Anerkennung, Macht, Bewunderung. Es lässt alles nach. Elvis ist gestorben. Und danach viele andere, die auf der Bühne standen und der King of Rock'n'Roll ist gestorben, der King of Pop ist gestorben, werden alle sterben. Die Stunde kommt, Payday kommt, der Zahltag kommt. Aber wir wissen, der Heilige Geist in uns befähigt uns, diese Welt zu überwinden. Amen. Halleluja. Ich habe gestern noch gefragt, Heiliger Geist, soll ich beten, dass es nicht passiert? Ich habe keinen Impuls gekriegt. Habe ich nicht gebetet. Ich bin gehorsam, auch wenn ich es nicht verstehe. Korrekt? Ich gehe nicht in die Emotionen. Oh Gott, oh Jesus, no, heide, nein, die armen Menschen auf ihrem Motorrad, wenn die jetzt aus der Kurve fliegen, oh, weißt du, die machen, oh. So bin ich nicht. Das ist weder böse noch stolz, sondern ist konsequent. Heiliger Geist, was? Anweisung, hören. Manchmal wünschte ich mir, jeder von euch wäre bei der Bundeswehr gewesen. Ist gut, dass du nicht seid, aber da lernst du Befehl und Gehorsam. Ich war rebellisch am Anfang. Ich habe mir Sachen erlaubt. Wenn Gott nicht Gnade gegeben hätte, wäre ich da untergegangen. Aber irgendwann habe ich kapiert, wir sind nicht bei den Pfadfindern, wir diskutieren nicht. Befehl und Gehorsam. Ich habe mir manchen Ärger eingesammelt, weil ich gesagt habe, der kann mich mal. Ja, ich hatte eine Prüfung und da habe ich meinen Oberleutnant, habe ich gefragt, ob ich nach Hause gehe nach der Prüfung. Nein, Sie bleiben hier. Dann bin ich nach Hause gefahren. Da war ich schon Christ. Auf der ganzen Fahrt sagt der Heilige Geist, dreh rum, fahr zurück, dreh rum, fahr zurück, dreh rum, fahr zurück. Wer dreht nicht rum und fährt nicht zurück? Ich bin ja der Thomas, ich weiß alles besser als Gott. Nächsten Tag antanzen, sind Sie nach Hause gefahren? Ja, Eintrag in Ihre Akte, Strafarbeit dazu und dies und zählen jene. War ganz toll. Wunderbar. Hätte ich mir das sparen können, weil ich 2 Stunden früher nach Hause bin. Wie blöd muss man sein. Aber diese Dinge lässt Gott zu, dass wir lernen. Wir müssen lernen. Weiter. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet. Wie redet die Welt? Das Erste, wenn du jemanden kennenlernst, die erste Frage ist immer, was machst du beruflich? Die wollen dich sofort in ihre Schublade stecken. Sagst du, ich bin Müllmann, ich hab noch einen Termin, dann war schön, sie kennenzulernen, tschüss. Sagst du, ich bin der Chefarzt von Heidelberger Uniklinik oder ich bin der Sohn vom Bürgermeister aus Heidelberg. Kriegen sie gleich. Aber das interessiert niemand. Sie reden, wie die Welt redet. Wie redet die Welt? Wir sind Abrahams Kinder. Ich bin Deutscher, ich bin dies, ich bin das. Schön, das bringt dich nicht in den Himmel. Was dich in den Himmel bringt, ist deine Demut, zu sagen, ich bin verloren ohne den Christus. Ich brauche ihn, Jesus, komm in mein Herz, verändere mich. Ich folge dir nach. Und die Welt hört sie. All diese Leute hört die Welt. Größer, schneller, weiter. Das Sinnloseste, was es gibt, ist Olympiade. Sinnlos. Der Zweite ist der erste Verlierer. Kriegen alle eine Medaille und freuen sich dann. Und dann, was hat es verändert? Nichts. Ich bin nicht gegen Sport, versteht mich nicht falsch. Jeder darf machen, was er will. Aber rein nüchtern betrachtet, bringt es dir gar nichts. Jetzt mal von deiner körperlichen Fitness abgesehen. Es bringt dir gar nichts. Dein Leben ist deswegen nicht besser oder anders. Um was es Gott geht, ist, dass wir erkennen, wer redet. Und warum? Und noch den Vers 6. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Seht ihr das? Das ist dasselbe Prinzip wie bei Jesus mit diesen Leuten. Wer von Gott vorbereitet ist, Hört uns. Und manchmal, da dürft ihr euch nicht entmutigen lassen, dauert's. Manchmal müssen die Umstände schlimm werden, bis die Leute nach Gott rufen. Das ist wie das Fleisch, was im Topf kocht. Das ist am Anfang zäh und wehrt sich. Danach ist es butterzart. Und so ist es manchmal mit Menschen. Leider ist es so. Ich würde gern was anderes sagen. Wäre viel schöner zu sagen, hey, die sind alle fröhlich und freuen sich auf Gott. Nee, sie widerstehen Gott jeden Tag, bis es nicht mehr anders geht. Aber Gott lässt sich davon nicht aufhalten. Er sagt, ruf mich an in der Not und ich rette dich. Steht Gott sei Dank nicht, jetzt bin ich aber zickig, bockig, hast mich 20 Jahre abgelehnt, jetzt will ich auch nicht. Nee, steht Gott sei Dank nicht in der Bibel, oder? Und wir dürfen uns davon nicht abhalten lassen. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt oder erkannt hat, logischerweise, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Den Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, und der Geist des Irrtums, der Geist des Antichristen. Seht ihr das? Du musst mit Leuten nicht lange dich unterhalten. Es reicht 30 Sekunden und du weißt genau, passt oder passt nicht. Merkst du sofort, wessen Geisteskind sie sind. Du merkst sofort, wie sie ticken. Selbst bei Christen, die errettet sind, merkst du sofort, wie die ticken. Nämlich mit das, was sie gegessen haben, das kommt aus ihnen raus. Haben sie Gesetz gegessen, Gesetz, 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 werden sie dir das Gesetz erzählen. Haben sie Gnade gegessen und Vergebung, werden sie dir Gnade und Vergebung erzählen. Sind sie verbittert in ihrer Religion, in ihrem Christsein, werden sie das erzählen. Sind sie voller Freude, werden sie das erzählen. Mit das, was du voll bist, wenn dein Herz voll ist, geht der Mund über. Jesus redet zu Leuten und sagt, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr meine Worte nicht ertragt. Und das ist der Punkt, wo der Heilige Geist bekehrt. Vergiss das nie. Wenn du einen Arbeitskollegen hast, den du von Herzen lieb hast und du willst, dass er zu Gott findet, bete, dass der Heilige Geist ihn in den Topf tut und kocht. Amen. Und wenn es 2 Jahre dauert und er dir widersteht. Markus hat mir das erzählt, Markus Dippel, da war er lange in der Spedition mit 200 LKW-Fahrern, die er eingeteilt hat mit seinen Kollegen. LKW-Fahrer sind keine Weicheier, das sind schon Typen. Und immer war er der Komische, der Spinner in der Firma und keiner hat ihn so richtig ernst genommen. Jetzt komischerweise wird er immer öfter kontaktiert, jetzt wo er weg ist von der Spedition. Ah Markus, ich habe ja auch mal meinen Witz gemacht und so, aber irgendwie hat mich das nie losgelassen, was du gesagt hast. Der Heilige Geist kocht. Wenn ihnen die Antworten ausgehen, dann ist Gott am Punkt, wo er eingreifen kann. Mann, bin ich froh, dass ich mich so früh bekehren durfte. Und nicht erst bockig und zornig durchs Leben musste, bis ich dann aufgelaufen bin und merke, jetzt geht's ohne Gott gar nicht mehr. Seid ihr auch froh, dass die Gnade schon früh in euer Leben gekommen ist? Halleluja. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern miteinander. Und ich hoffe, dass euch bewusst ist, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, welche Gnade das ist, dass wir errettet sind, nicht aus unserem Verdienst, sondern weil wir das angenommen haben, dieses Gnadengeschenk, weil wir seine Sprache anfingen zu verstehen und sie in unser Herz lesen. Wo wir gesagt haben, Jesus, komm in unser Herz. Komm, sei du der Kapitän in meinem Leben. Übernimm du das Steuerrad. Ich folge dir jetzt nach. Vergib mir meine Schuld, meine Sünden. Wasch mich rein mit deinem Blut. Ich will nicht mehr den Weg gehen ohne dich. Ich will den Weg jetzt mit dir gehen. Und Nachfolge heißt, Jesus geht voraus. Er bestimmt, wo es lang geht. Nachfolge heißt nicht, ich gehe weiterhin voraus und Jesus folgt mir nach. So funktioniert es nicht. Jesus ist der Herr in meinem Leben. Er ist der Kapitän. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es wirklich eine Proklamation vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wo wir das Werk am Kreuz, sein Tod am Kreuz groß machen, den Mächten sagen, ich gehöre Jesus, ich gehöre zu ihm, mein Leben ist verborgen in Christus Jesus. Und wenn du das Brot in der Hand hältst, dann mach dir das bewusst heute Morgen, dass der Herr der Herren, der König der Könige, in dein Leben gekommen ist. Und dass er dich erlöst hat, teuer erkauft mit seinem Blut. Dass er dir seinen Geist gegeben hat als Unterpfand, solange du noch auf Erden weilst. Dass er dir den Geist der Wahrheit gegeben hat, den Tröster, den Parakletos, der dich in alle Wahrheit führt und leitet, der dich frei macht von Schuld und Sünde in deinem Gewissen, in deinen Gedanken, der dir zeigt, du bist erlöst, es ist vollbracht, der dich immer wieder ans Wort erinnert. Und wenn du heute Morgen das Brot isst, dann mach dir bewusst, der alte Leib wurde geschlagen und gemartert und ans Kreuz genagelt, damit der neue Leib, die Gemeinde Jesu, frei ist. Vorhin haben wir ein Zeugnis gehört. Ich habe das Abendmahl verstanden. Ich habe keine Angst mehr vor Gott. Ich bin durchgebrochen. Das ist für uns auch so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist der neue Bund in seinem Blut. Der neue Bund in seinem Blut, nicht der alte. Und auch nicht beides, sondern nur der neue Bund in seinem Blut, wo Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Nicht, es wird vollbracht, es ist vollbracht. Amen. Mach dir das bewusst. Es ist der neue Bund in seinem Blut. Jesus sagt, so oft er das tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Du machst heute Morgen Jesu Freude, wenn du das Abendmahl nimmst, weil er weiß, er ist nicht umsonst gestorben, sondern hat dich gesehen, hat mich gesehen und hat gesagt, ja Papa, ich sterbe für Thomas, ich sterbe für jeden Einzelnen, der da ist. Halleluja. Du bist frei gemacht. Frei gemacht. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir zu dir gehören. Danke, dass du gesagt hast, du bereitest einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, wo du mit am Tisch sitzt. Danke, dass wir mit dir feiern dürfen. Deinen Sieg am Kreuz, deine Erlösung. Herr, und bewahre uns vor Stolz und Überheblichkeit. Lass niemals zu, Herr, dass wir denken, wir sind besser als andere. Sondern es ist alles nur Gnade. Und Gnade heißt völlig unverdient. Danke, Jesus, dass du für uns, für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass wir erkauft sind mit deinem Blut. Danke, dass wir nicht ins Gericht kommen, sondern dass wir frei gemacht sind. Von jeder Form der Anklage, von jeder Form der Schuld. Und danke, dass Satan es sehen darf. Danke, dass du es tust, dass Satan es sehen darf und dass er mit den Zähnen knirscht, sich aufregt. Und weiß, er hat keine Waffe. Keine Waffe, die er schmiedet, wird es gelingen. Du bist stärker, der in uns ist stärker, als der in der Welt ist. Danke, Jesus. Halleluja.